Liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum ersten Podcast, der einfach so, aber irgendwie macht Sinn. Mein Name ist Anna-Maria Peyer, ich bin 21 und komme aus Küsnacht. Ich arbeite im KV-Bereich, bin Fußballerin aus Leidenschaft und grosser Podcast- und Radioliebhaber. Der Podcast geht um charmante Menschen mit Vorstellungen, Leidenschaften und viel Liebe. Mein erster Gast ist Jill Zeller. Jill ist 20, kommt aus Küsnacht und ist mit mir in die Primarschule gegangen. In ihrer Gymnasium ist sie für ein Jahr auf Ecuador gegangen und hat dort noch ganz neue Seiten von ihr kennengelernt und gemerkt, dass sie nicht das typische Studienkind sein will. Nach ihrer Matur hat sie entschieden, für ein Hilfswerk in Bolivien zu arbeiten und jetzt ist sie angestellt bei der Schule Zumiken als Lehrassistentin. Sehr gerne rede ich mit ihr über ihre Vorstellungen vom Leben, ihre Leidenschaften und einfach auch über ihre Liebe zu Menschen, die nicht das Glück haben wie mir. Ich würde mich sehr freuen, hättet ihr auch Lust, Zeit mit mir und der Jill zu verbringen. Hallo Jill, schön bist du da, schön bist du mein erster Podcast-Gast. Meine erste Frage ist eigentlich auch der Titel des Podcasts. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Der Sinn des Lebens, sehr schöne Frage. Ja, ich habe mich natürlich extrem viel gefragt, was für mich der Sinn des Lebens ist. Und als kleines Kind bist du so, ja, gibt es ganz viele verschiedene Sinn des Lebens. Es kann ein kleines Schneckchen, das du gerade siehst, kann der Sinn des Lebens sein. Es kann irgendwie, wenn du am Morgen aufstehst und die Sonne in dein Zimmer scheint, kann das sein, dass du einfach dann für das mega gerne lebst und das ist dann der Sinn des Lebens. Oder so, es sind dann ganz die kleinen Sachen und ganz viele verschiedene. So habe ich das auf jeden Fall persönlich erlebt. Und dann in der Pubertät habe ich mir dann so angefangen, grosse Gedanken zu machen. Nein, das kann ja nicht sein, dass es so kleine Momente der Sinn des Lebens sind. Und habe mir angefangen, grosse Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, was ist er denn wirklich, was ist er in echt, was lösen wir überhaupt auf dieser Welt aus? Und dann hat er sich entwickelt, zum Beispiel etwas für die Gesellschaft zu machen, etwas Grosses zu erreichen, irgendwie etwas Gutes zu tun für viele Menschen oder so. Also der Sinn für mich ist dann so gross geworden, dass er irgendwie dann doch keinen Sinn mehr gemacht hat, kann man sogar so sagen. Und mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich muss sagen, gehe ich wieder zum kindlichen Sinn zurück. Aber mit einer anderen Art, also mit einer anderen Perspektive in dem Sinn. Und finde wieder, nein, für mich ist der Sinn wirklich in ganz kleinen Sachen, in ganz kleinen Momenten. Also wenn du im Moment eigentlich wie kannst sagen, okay, ja, den habe ich jetzt genossen oder den lebe ich jetzt, ich bin mit all meinen Sinnen da, dann ist das für mich eigentlich der Sinn, dass man dann möglichst viel so Momente hat, wo man dann eben nicht sich zum Beispiel Sorgen macht über was ich jetzt dann in 10 Minuten mache, sondern dass ich wirklich jetzt ankomme und finde, doch, jetzt habe ich mich für das entschieden, jetzt mache ich das und dann macht das auch das Ganze dann Sinn. Ja. Dann ist man so, ja, so ein bisschen möglichst die Momentsache.
Spannend. Wir kommen sicher nochmal darauf zurück. Kurz zusammengefasst, du wohnst in Küsnacht, hast 3 kleine Brüder, wohnst mit den Eltern oder daheim. Du bist ins Gymi Küsnacht gegangen, ist eigentlich nicht einmal 5 Minuten zum Laufen von dir. Hast dort dann nach 4 Jahren entschieden, du gehst nachher ins Austauschsemester oder Austauschjahr, nicht Semester, sondern Jahr, auf Ecuador. Erzähl mal, wie ist das zustande gekommen oder ja, wie bist du drauf gekommen?
Wir haben in der 3. Gymi-Klasse, also das bin ich dort 14 gewesen, sind 2 Leute, die eben schon im Austauschjahr waren, haben vorgestellt und das ein präsentiert, so ein gesagt, mit welchen Organisationen man gehen kann. Überhaupt mir erzählt, dass es so ein Austauschjahr gibt, dass man das machen kann. Und dann habe ich dort zugelassen. Ich bin ja, also es war freiwillig, man konnte freiwillig gehen, zulassen oder eben nicht. Und ich habe zuerst gefunden, ja, es interessiert mich eigentlich nicht so, ich gehe eh nicht, aber ich habe das mir nichts Besseres zu tun gehabt. Und meine Freunde sind alle dort angegangen und dann habe ich gefunden, also ich gehe mit. Habe zugelassen und bin natürlich gerade mega sofort begeistert gewesen. Bin heim und habe gefunden, Mama, Papa, ich mache ein Austauschjahr, ich gehe ein Jahr weg. Und dann ist zuerst gerade mal, also auch von meinen Eltern aus, haben sie gefunden, ja, ist das überhaupt ernst? Kann man das überhaupt ernst nehmen? Meine ich das wirklich, was ich jetzt sage? Und dann ist eben mal die Frage gekommen, ja, wo willst du denn hin? Und dann habe ich gefunden, ja, ich weiß es noch nicht. Ich will einfach jetzt ein Jahr in ein Abenteuer mich voll irgendwo in etwas reinstürzen, das ich noch nicht kenne, das völlig fremd und neu ist für mich. Ich habe mal so die Weltkarte vor mir angeschaut und mir überlegt, wo ich so hin will. Und es war von Anfang an klar, so weit weg, also ein anderer Kontinent, weg von Europa. Und irgendwie habe ich dann angefangen, mit vielen Leuten reden, auch, die das gemacht haben. Und am Schluss ist es dann dazu gekommen, dass ich mich extrem auf Südamerika gestürzt habe. Ich habe irgendwie den Kontinent von dem, den ich gehört habe, so genial gefunden. Also, obwohl ich noch keinen Schimmer, blassen Schimmer hatte, was das genau ist.
Spanisch hast du auch nicht können.
Spanisch habe ich kein Wort geredet, genau. Und von doch, jetzt lerne ich eine neue Sprache. Jetzt gehe ich in mit weg. Dann bin ich mit Rotary, das ist eine Organisation, die das alles organisiert mit diesen Austauschprogrammen, wo ganz viele Kinder können, quasi in ein Austausch und in einer anderen Familie leben für ein Jahr. Und die Familie nimmt aber dann auch ein Kind auf. Das heisst, meine Familie, also ich habe mich entschieden, ich mache ein Austauschjahr. Das heisst, meine Familie sagt gleichzeitig auch, okay, ich nehme für ein Jahr ein Kind auf. Mhm. Und so funktioniert das Programm und es kann auch ein bisschen billiger sein. Mhm. Weil eben dann sind eigentlich die Familien gratis, weil sie
aber eigentlich
dann einen Ersatz quasi haben für die, die geht.
Eigentlich ist ja dann wie die Entscheidung, die du gefällt hast, dass ich, also dass du auf Ecuador gehst, schlussendlich dann eigentlich auch ein Familienentscheid gewesen, weil sie haben dann auch einverstanden sind und sagen, hey, dann nehmen wir auch jemanden auf.
Genau, ja, das ist sehr richtig. Und vor allem, das ist eh, also die Eltern müssen voll und ganz dahinter stehen. Es sind, ich würde sagen, 9 von 10 Erwachsenen sind zu meinen Eltern gekommen und haben gefunden, hey, sind sie sicher?
Mhm.
Machen das richtig. Ecuador. Und Ecuador ist sowieso nicht so beliebt in Sachen Sicherheit, in Sachen, komme ich heil zurück, überlebe ich das Jahr
auch überhaupt. Als Frau ist
es als Frau, anders. Genau. Und es sind wirklich 9 von 10 Erwachsenen sind zu meinen Eltern gekommen und haben gefunden, hey, spinnt ihr eure Tochter mit 15 auf Ecuador zu lassen? Also, ja. Und dann noch in ein Gebiet, das irgendwie sowieso nicht so touristisch und sowieso ein bisschen abgelegen ist.
Wie heißt denn der Ort geheißen?
Genau, ich bin dann, habe ich irgendwie einen Monat bevor ich gegangen bin, habe ich erfahren, dass ich eben die Gastfamilie, 2 Brüder, Gastbrüder habe. In Machala hat das geheißen, das ist an der Küste. 2 Stunden südlich zu Guayaquil, so fast an der Grenze zu Peru. Genau, sehr warmes, tropisches Klima. Ja, später mehr dazu. Also, zu Elternentscheid ist meine Mutter und mein Vater haben mich extrem von Tag 1 in dem extrem unterstützt. Sonst wäre das wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen. Mhm. Und sie haben auch viel so Sicherheitskommentare und so eben so unsichere Sachen über irgendwie Bedenken und ist das richtig für mich?
Sich informiert richtig.
Genau, und auch genau sich bei so Leuten informiert, die das auch wirklich dann gemacht haben, die überhaupt haben können richtig mitreden.
Und sie haben, also meine, die hätten das nicht gemacht, wenn sie gewusst hätten, wer ist sicher auf irgendeine Weise. 100% Sicherheit ist schon nicht, aber die Organisation würde es nicht machen.
Total, ja. Die Organisation schickt natürlich nur Kinder dort an, wo es sich auch bewährt hat, wo schon andere gelebt haben, wo irgendwie, wenn es ein kritisches Gebiet ist oder jemand etwas Schlimmes erlebt, dann wird das sofort von der Organisation richtig behandelt und so. Also von dem her, eben, eine gewisse Sicherheit hat es schon. Es ist aber natürlich schon, muss man sagen, die Schweiz ist das sicherste Land, das ich mir vorstellen kann. Mhm. Es ist eigentlich in jedes andere Land, also gut, wir nennen jetzt mal Europa weg, aber Länder,
vor allem,
ist auch nicht überall total vollkommen. Aber jetzt nehmen wir mal Länder in Südamerika, Länder in Afrika, in Asien. Ist natürlich generell, kann man sagen, es hat mehr schlimme, unglückliche Fälle. Es gibt mehr Diebstahl, es ist mehr brutal, was man hört, das auf jeden Fall. Aber ja, ich habe dann einfach gefunden, ich ignoriere es auch. Ich gehe jetzt möglichst naiv einfach drauf los. Ich weiß es auch nicht, es kann immer etwas passieren, das stimmt, das war auch eine Angst da gewesen, aber ja, ich habe mich dann entschieden, das reinzustürzen und einfach das Abenteuer zu akzeptieren. Mhm. Und dann auch mit dem quasi leben dann, weil ich, genau, und dann
Bist du dort hingekommen?
Habe ich noch kurz einen Spanischkurs gemacht, aber ja. Also man kann sich vorstellen, einen Spanischkurs...
Was ist das für B1, oder was ist das für ein Niveau A2, A1?
Ganz, also wirklich ganz ein miserables Niveau. Ich bin etwa 3x2 Stunden gegangen oder so, vielleicht 4-5x2 Stunden gegangen. Also ich kann mir vorstellen... Wollen? Ich hatte zu wenig Zeit und auch noch mit der Schule, meinen Hobbys, meinen Freunden nebendran ist es wie auch nicht drin gelegen, weil es ist ja neben der Schule gewesen. Ich habe das musische Profil und keine Sprache dazu gelernt im Gymi. Also ja, außer natürlich Grundsprache. Und dann bin ich angekommen. Und die Familie, etwa einen Kopf kleiner als ich, die Kinder sowieso ganz viele Kinder, aber auch also die Männer wirklich deutlich einen Kopf kleiner als ich. Gut, ich bin 1,70 gross, also eher eine grosse Frau, aber jetzt nicht auffallend gross, aber dort bin ich wirklich so mal die Riesin gewesen, umarmen mich und machen wirklich auf Spanisch, labern mich voll und ich verstand natürlich kein Wort. Ich kann gerade mal mich vorstellen, ich kann sagen, dass ich 3 Brüder habe, aus der Schweiz bin, so ein bisschen 15 bin, das habe ich schon geübt und es war mir ja auch wichtig, diese Sprache zu hören, aber natürlich nie auf dem Niveau, dass ich, also, ich habe kein einziges Wort verstanden. Und ich habe mich dann aber trotzdem müssen irgendwie durchzwängen, weil die Familie, das habe ich dann relativ schnell herausgefunden, hat kein Wort Englisch verstanden. Und zwar wirklich null. Die haben kein Wort geredet und kein Wort verstanden. Ich bin also in eine Grossfamilie gekommen, mit meine Gastmutter hat 10 Geschwister hatte. Das heisst, ich kann etwa, ich habe es gar nicht richtig gezählt, aber
20 Also das war ein grosses Haus, gewesen, wo alle drin gewohnt haben, also auch genau. Ihre Geschwister noch.
Also man muss sich so vorstellen, es hat ein grosses Haus gehabt, dort hat die Grossmutter drin gelebt. So eine ganz kleine, so eine Macherin gewesen, wo die ganze Zeit in Bewegung war, auch das Kind zusammen geschimpft hat und mir gefunden, das geht gar nicht und so. Und, aber eine richtig herzliche, liebe Frau. Und dort sind dann quasi alle, haben sich immer dort in diesem Haus versammelt. Sie haben schon in anderen, gut, ein paar haben auch im oberen Stock, ein paar links und rechts, nebendran. Also sind schon alle sehr nah beieinander, haben sie gelebt. Aber sie haben sich quasi immer zum Mittag zum Beispiel oder einfach mal an einem Nachmittag sind dort. Also wenn man in das Haus reingelaufen ist, hat es mindestens 10, 20 Leute gehabt, die dort waren. Und eben durch das hatte ich extrem viele Gastcousins, hatte ich mega viele Tanten, Onkel. Ich kann gar nicht mal aufzählen, es sind so viele. Aber ja, es sind sehr viele Leute. Und ich bin reingesessen und habe mich gefühlt wie im Film. Also ich habe einfach denen zugeschaut, möglichst probiert, irgendwie so einzelne Bruchstücke zu verstehen. Die Leute waren extrem herzlich. Die Leute haben mich so schön aufgenommen und alle haben sich vorgestellt, sind zu mir gekommen, haben mit mir so gut wie es gegangen ist, einfach reden. Ich habe dann auch irgendwie ein paar Brocken rausgelabert. Also ich bin heimgekommen. Was ich gemacht habe, wenn ich eben nicht mit den Leuten war, war Woki lernen. Und zwar war das nicht so, ich muss jetzt Woki lernen, sondern es ist wirklich, ich hatte so den Drang dazu, jetzt so Spanisch zu reden.
Ja, weil du hast auch wissen, was die anderen zu erzählen haben.
Genau.
Nicht nur dort hocken.
Genau. Ich wollte mich um mich verständigen. Und dann ist es etwa 2 Minuten gegangen. Und dann habe ich wirklich alles verstanden, was sie sagen. Und habe auch können dann auf die Fragen so antworten, so lala. Und habe auch können sagen, wenn ich etwas zum Beispiel nicht verstanden, so dass wir es nochmal erklären können. Also, das ist dann wirklich gegangen. Aber gell, dann ist am Anfang musste ich mit Händen und Füßen zeigen, was ich jetzt essen will und wenn ich ins Bett will. Und irgendwie nicht gewusst, wie man jetzt sagt, was soll ich jetzt anlegen. Dann habe ich irgendwie müssen. Ja, nein, das war also sehr, sehr eine interessante Erfahrung.
Und dann bist du dort noch in die Schule?
Genau. Dann ist es etwa 3 Wochen gegangen und dann hat die Gastmutter gesagt, so, wir brauchen eine Uniform für dich. Gut, Uniforme, oder? Habe ich verstanden. Bin mit ihr die Uniforme geholt. Und dann kommt so eine grüne Uniform mit so ganz striktem Namensschild links und es steht so Collegio Militär, steht auf der rechten Seite. Und dann bin ich im Militär.
Lässig?
Ja, Militär, das
ja, ich nicht will.
Komme ich mir bekannt vor. Ja, das heisst wahrscheinlich schon Militär. Und dann ist noch das Hütchen dazugekommen. Und dann ist noch so eine geile Krawattenmäßiges Ding dazugekommen. Und dann eben der Rock und dann die Schuhe, schwarz, schön poliert mit so weißen Strümpfen. Da habe ich gedacht, okay, ja, spannend. Gehen wir mal mit. Und dann auch bin ich Punkt 5 habe ich mein Aufstehen. Ich habe eine rechte Portion Reis bekommen zum Morgen.
Yes,
ich habe gefunden, du brauchst keine Energie, oder? Es gibt erst zum Mittag um 2 Uhr am Nachmittag. Und dann habe ich mich am 5 Uhr am Morgen den Reis runterzuwängen. Und dann bin ich gegangen und an einen Platz gekommen mit 2000 Schülern um einen Platz, und zwar in quadratischen, so in Musterformen, also in Reihen und Linien geordnet.
Also wenn so, wie man sich das vorstellt in Nordkorea.
Genau. Wenn man von oben so Vogelperspektive schauen würde, dann wäre es so ein kariertes Muster. Oder? Und zwar 2000 Leute, und in der Mitte steht ein einziger Mann, natürlich der kleinste, mit dem grössten Maul, mit dem, der es natürlich zu sagen hat, steht dort mit einer düsteren Miene, also düsterer würde es nicht gehen, und schreit irgendwie Befehl und sagt, jetzt müssen wir alle die Beine auseinander. Und dann macht jeder einzelne Schüler macht das Bein auseinander. Zack, und aus dem. Ja. Und dann ist er Collegio Militar, und dann rufen alle Ecuador, so wirklich, und dann so die Nationalhymne, und das geht dann eine halbe Stunde.
Yes. Also, aber es war nicht jeden Morgen so?
Jeden Morgen war es so. Und dann um 7:30 ist dann in die Schulklasse, in den Unterricht, und dann hat der Unterricht angefangen.
Ja. Spannend.
Sehr. Also das ist...
Sind die Ecuadorianer,
ja.
So, gell? Ja. Sind die sonst auch so stolz auf ihr Land?
Extrem. Also ich kann dann wirklich, ich kann sie leider jetzt nicht mehr vorsingen, weil ich sie nicht mehr so präsent habe. Aber ich kann also die Nationalhymne schon nach einem Monat auswendig können. Die kommt jeden Morgen Punkt 6, sie wird die laut auftreten im Radio. Dann kommt sie nochmal, und die ist auch also extrem wichtig.
Nicht wie in der Schweiz, wo die Hälfte
genau. Ja, also so das Gefühl für die Nation ist extrem da. Mhm. Auch wenn du irgendwie einen Ecuadorianer triffst. Klar haben sie untereinander auch so eben quasi so ein Konflikt zwischen zwei Städten oder so, was sie nicht so mögen. Aber so generell kann man sagen, ja, sie haben einen sehr grossen Zusammenhalt. Und es ist auch sehr wichtig, dass sie eben die Nation sind. Sie fühlen sich wirklich, sie sind extrem stolz darauf, Ecuadorianer oder Ecuadorianerin zu sein. Mhm.
Und auszuschülen hat es noch mit dir noch andere wahrscheinlich?
Ja, ich bin, also insgesamt sind wir 150 Auszuschüler gsi.
So viel?
In ganz Ecuador. Gut, es ist auch ein grosses Land. Ist etwa,
aha, nicht in der Schule?
Genau, nein, okay. Nicht in der Schule. Etwa, was ist das? 10-mal grösser als Deutschland. Stimmt das? Ja. Und genau, insgesamt in ganz Ecuador sind wir dann 150 gewesen und haben auch Reisen gemacht. 5 sind das gewesen im ganzen Jahr. Einmal sind wir alle zusammen auf Galapagos. Dann sind wir alle zusammen, haben wir so einen Trip gemacht durch die Bergwelt, also so all die Städte in den Bergen. Sind wir im Dschungel, am Strand sind wir. Ja, das war also extrem lässig gewesen. Das habe ich sehr, sehr, sehr genossen.
Würdest du selber sagen, das war die schönste Zeit bis jetzt von deinem Leben?
Ja, also so Moment für die, wenn wir jetzt nochmal zum Sinn zurückkommen, für die lebe ich schon.
Ja.
Das sind so die Momente, wo du einfach, es ist alles, was du siehst, spannend, alle Leute, die du triffst, extrem bereicherig. Mhm. So die ganzen Kulturen, die an einen Fleck kommen, in einem anderen Kulturfleck, ja. Das ist sehr, ich meine, wir sind Leute von überall gewesen. Wir haben von Asien, von Afrika, von Europa, von Amerika, von allen Kontinenten. Ich meine auch von Südamerika selber noch, aus anderen, aus Mexiko, aus Venezuela. Ja, also das ist extrem cool gewesen. Einfach so all die Kulturen, die zusammenstoßen und sich treffen und dann irgendwie zusammen Ferien machen und zusammen auch an Projekten arbeiten und und das Gleiche durchmachen. Das ist wirklich das Highlight gewesen für
mich. Und ich kann mich erinnern, als du zurückgekommen bist, war es eigentlich eher gewesen, Scheiße, jetzt muss ich wieder dahin.
Ja.
Und auch wieder das Angewöhnen an die Schweiz, wo pünktlich, ja, mässig funktioniert, im Sinne von, alles ist genau um 8 Uhr fahrt der Zug. 2 Uhr ab 8 Uhr hocke ich im Zug, um 15 Uhr bin ich im HB. Das so genau sein. Und dem habe ich, kann ich mich erinnern, schon ein bisschen Mühe gehabt.
Das war extrem schwierig. Also ich würde sagen, ich hatte sehr Schwierigkeiten in Ecuador. Ich habe mit meiner Gastfamilie habe ich so ein bisschen, ja, ich würde jetzt sogar im Nachhinein sagen, es waren kulturelle Unterschiede, die nicht geklappt haben, nicht funktioniert haben. Ich war für sie, glaube ich, ein bisschen zu freidenkend. Ich hatte so ein bisschen für sie falsche Werte gehabt. Sie war sehr strikt. Sie hat eben sehr für das Militärische gelebt, so das Strukturierte, das... ja, ein Punkt ist auch zum Beispiel das Kinderschlagen. Sie haben ihre Kinder geschlagen,
mhm,
in der Familie. Und das ist etwas ganz Normales in dem Sinn, in dem Umfeld. Also das wird auch offen darüber geredet. Das ist nicht in dem Sinn, wo man muss verstecken muss, wo eine Ausnahme ist.
Mhm.
Sondern das ist wirklich so etwas Allgemeines, was dort passiert. Und ja, mit dem hatte ich dann vor allem als 15-jähriges Mädchen schon extrem Mühe gehabt. Ja, mit dem auch zu klarkommen und überhaupt dann sie als Mensch zu akzeptieren, wo die Kinder schlägt, die ja meine Gastbrüder sind, die ich extrem gerne hatte.
Mhm.
Und das ist auch, also das ist ganz brutal zu und her gegangen auch. Und ich kann das natürlich, ich habe es nicht gesehen, aber das gehört, also die Wände sind nicht so dick, mhm, gewesen. Und das habe ich in dem Sinn eins zu eins, ist mir das...
Wo hast denn du etwas gesagt? Oder wieso haben wir dann Konflikt gehabt?
Wir haben vor allem Konflikt gehabt, weil ich mich dann auch so ein bisschen... Ich habe zum Beispiel, ihre Kinder dürfen einmal im Monat etwas mit Freunden abmachen.
Einmal im Monat,
genau, weil für sie ist Familie, sie sagen auch, die einzige Freundin, die du hast, ist deine Mutter und dein einziger Mann, wo dich quasi nie wird betrügen, gut, das ist ein bisschen machistisches Denken, mhm, ist dein Vater. Und alles andere sind einfach so Bekannte.
Mhm.
Also Freunde in dem Sinn gibt es bei ihnen nicht, sondern es ist wirklich einfach die Familie. Und darum wird eben auch kein Wert gelegt, auf eben mal mit anderen Freunden, mhm, etwas zu machen und so. Und ich schwierige Zeiten durchstehen. Ich habe mich auch selber extrem gut kennengelernt. So. Und so, ja, das gibt auch so ein gutes Gefühl dann.
Kann man schon sagen, du hast eigentlich Kindergarten gemacht, dann bist du beim Marsch gekommen, hast immer einfach gehabt, hast nie Schwierigkeiten gehabt. Bist nachher ins Gymnasium gekommen, bist gut durchgekommen. Hast eigentlich das erste Mal wirklich, klar, hast immer wieder kleine Sachen, aber wirklich mal müssen in sauren Äpfel beissen eigentlich.
Ja, total. Ich meine, ich bin so ein kleines verwöhntes Mädchen gewesen. Ja, also ich bin immer noch klein, immer noch verwöhnt, aber so im Sinn von, ich hatte eben nie etwas Schwieriges in meinem Leben und mich nie müssen mit so realen Sachen konfrontieren, in dem, mhm, Sinn. Ich hatte so ganz eine kleine, naive Welt gehabt und das hat mir extrem den Horizont eröffnet auch. Ja, und wie du gesagt hast, es ist trotzdem das Schlimmste war, dann wieder zurückzukommen. Einfach, dass, wenn man in ein anderes Land geht, wo nicht deine eigene Heimat ist, dann bist du völlig auch tolerant in anderen Sachen. Dann ist es okay, wenn du nicht deine Familie dort hast. Und dann kommst du aber zurück und findest deine eigene Familie, die eigentlich wirklich deine Familie ist, die du nicht kannst ändern, mhm, in dem Sinn, ist dir plötzlich fremd, ist dir plötzlich... So, dass du auch mega uneinig bist manchmal mit wichtigen Sachen, mit, mhm, wichtigen Wertsachen. Ist das ganze Land, das ganze System, wie es funktioniert, alles fremd.
Mhm.
Du fühlst dich dann eigentlich völlig fehl am Platz. Aber du kannst nicht sagen, ja, das ist jetzt einfach vorübergehend so, das ist jetzt zum Entdecken, sondern das ist eben dann das Schlimme. Es ist dann wirklich eigentlich... in dem, wo du dann musst klarkommen musst.
Ja.
Und das akzeptieren als dein Zuhause. Du hast ja dann kein anderes Zuhause.
Mhm.
In Ecuador konnte ich sagen, ja, das ist halt jetzt da anders. In meinem Zuhause ist es ja dann so.
Ja.
Aber dann sagen, in meinem Zuhause
funktioniert etwas nicht so, wie ich es jetzt mir eigentlich vorstelle und wenn ich finde, ja, doch, das macht eigentlich mehr Sinn, dann zu sagen, okay, ja, doch, das bin ich gern, das akzeptiere ich, das habe ich sicher 2-3 Monate gebraucht. Mhm. Auch um ja, auch meine Familie neu kennenzulernen. Die haben das Leben geht weiter, überall.
Ja.
Es ist parallel.
Und dann hat eigentlich dein Bruder nachher noch entschieden, auch Semester, also ein Austauschjahr zu machen.
Genau, ich habe natürlich dann extrem geschwärmt. Ich habe extrem halt einfach immer erzählt. Und dann hat er gefunden, er ist 2 Jahre jünger als ich, hat er genau nach 2 Jahren hat er gefunden, ich mache auch ein Austauschjahr. Genau gleich, ist auf Australien ein Jahr. Und dann hat der dritte Bruder, der zweite hat das in ihnen nicht so wollen oder hat das nicht so interessiert. Und der dritte ist dann auch noch ein halbes Jahr auf Kanada. Also das hat dann so die ganze Familie ein bisschen angesteckt.
Der Peer?
Der Melvin.
Der Melvin.
Okay. Der Melvin ist dann ein halbes Jahr auf Kanada. Ja, es hat dann die ganze Familie so ein bisschen angesteckt. Und ja. auch Cousine und Cousin und eigentlich auch Leute, die ich erzähle.
Mhm.
Ja, also ich kann es wärmstens empfehlen.
Ja.
Ich finde es ein extremes Abenteuer auf eine Art, aber auch eine extrem coole und wichtige Erfahrung. Und natürlich einfach eine einmalige Möglichkeit, in so einem Alter eine Kultur zu erleben und eine andere Art und Seite der Welt kennenzulernen.
Mhm. Und dann bist du zurückgekommen, hast wieder im Gymi angefangen, hast noch 2 Jahre dann vor dir gehabt.
Genau.
Und dann ist die Frage gekommen, was mache ich jetzt?
Genau.
Und dann bist du auf Bolivien, hast bei einem Sozialprojekt Semba am Stadtrand von Sucre gearbeitet. Sie sind Hilfestellung, um der quersprachigen Migrantenbevölkerung vom Land bessere Lebensbedingungen zu erwerben. Erzähl doch mal, was hast du dort genau gemacht und ja, wie ist das dazu gekommen?
Ja, also dazu gekommen ist wirklich einfach Suche im Internet, also freiwilligen Einsätze in Südamerika. Und dann bin ich eben auf das Projekt gekommen mit einer Organisation, ICYE heisst die.
Mhm.
Ja, die vermittelt so einfach. Man kann das natürlich auch alles selber alleine organisieren, aber es ist natürlich viel bequemer und man muss viel weniger machen. Man wird unterstützt mit dem Visum, man wird unterstützt mit all dem, wo man dann eigentlich so sonst müsste selber organisieren. Und meine Aufgabe war, ich muss noch kurz erklären, das waren extrem arme Kinder. Und am Stadtrand, das sind die ursprüngliche Bevölkerung, indigene Bevölkerung, die so vom Land jetzt Richtung Stadt und das Leben dort, wie sie jetzt jahrelang auf dem Land gelebt haben, quasi nicht mehr prestieren können. Und darum, wenn sie so jetzt eben richtig städtliche Leben, all der Luxus, den man halt in einer Stadt hat, auch haben. Aber sie können zum Beispiel die Sprache nicht, sie können Spanisch nicht. Sie haben ihre eigene indigene Sprache, das ist jetzt in dem Fall Quechua. Das ist ihre uralte Sprache. Das Bolivien hat etwa 200 verschiedene Sprachen. Viele sind langsam am Aussterben. Aber so Quechua ist einer der 3 grossen. Und ja, die sind nicht in der Schule, die können die Eltern, die können nicht lesen, nicht schreiben, nicht Spanisch reden. Die sind völlig nicht integriert quasi in diesem System und haben darum auch keine Chance oder Möglichkeit, überhaupt einen Job anzunehmen in der Stadt oder irgendwie sonst als Anwältin oder Ärztin oder sonst etwas zu arbeiten. Sondern die bleiben dann halt daheim und viele sind auch am Betteln. Viele kommen irgendwie gar nicht aus dem Armut raus und das ist dann so ein Teufelskreis. Ja, und die leben also ganz arm. Die haben etwa, sind das 6 Quadratmeter als Fläche, um dort etwa 10 drin leben. Also es ist wirklich unvorstellbar. Es sind dann 8 Kinder, schlafen so auf einem Strandtüchli, wie man es kennt bei uns. So
krass.
Ein eher grosses Strandtüchli. Genau, ja, das sind so ganz harte Umstände. Und das Projekt nimmt quasi aus der Region, die ja eine arme Region ist, sowieso, weil ja eben die Leute nicht integriert sind ins ganze Stadtleben, aber trotzdem nicht können selbstständig sein, sondern angewiesen sind auf diese Mittel. hat dort die rausgepickt, die es am meisten brauchen. Und dann für die Kinder von 3 bis 5 eine Entlastung abgeboten für die Eltern, dass sie das Kind genommen haben in die Krippe.
Mhm.
Dass die Eltern nicht noch mit 2 Kindern auf dem Arm irgendwie etwas arbeiten müssen. Und dann haben sie... Das ist sehr schön an Bolivien. Bolivien hat viele kritische Punkte, aber das ist etwas sehr Schönes. Dass die Schulen sind gratis,
ja,
und öffentlich für alle. Das heisst, die Kinder, und es hat auch Schulen in diesen Gebieten, wo eben auch die ärmsten Kinder in die Schule schon ab dem jüngsten Alter. Und unser Projekt hat dann, sind sie nach der Schule zu uns gekommen und haben bei uns, mit uns zu Mittag gegessen. Und dann haben wir mit ihnen Aufzüge gemacht und so ein bisschen hortmässig unterstützt. Wir haben zusammen Spiele gemacht, wir haben zusammen ein Programm gemacht. Genau. Und meine Aufgabe war, eben am Morgen, kann ich, wenn die Grösseren in der Schule waren, habe ich einfach den ganz Kleinen geschaut, den 3- bis 5-Jährigen. Habe so ein bisschen mit ihnen, halt, was man macht mit Krippenkindern,
mhm,
Spiele, Zeichnen, Malen, zuhören, wenn sie streiten, so ganz einfach diese Sachen halt.
Und wie hast du mit ihnen geredet?
Spanisch.
Okay.
Genau, ja, die Kinder, die reden Spanisch untereinander, reden Spanisch sogar, fangen sie an, Spanisch zurückzureden, wenn die Mutter auf die indigene Sprache redet. Also, die indigene Sprache dort ist, ich behaupte jetzt mal, in 2 Generationen wird die nicht mehr so präsent sein, mhm, werden vielleicht noch die wenigsten die Sprache noch reden. Aber ja, das stimmt, es kommen die Krippenkinder sind zu uns gekommen, die halt gerade erst gekommen sind,
mhm,
und von dem her die Sprache nicht kennen und die verstehen dann halt am Anfang gar nicht und können auch nicht reden. Aber die Krippenleiterin, also ich habe, ja, meine Aufgabe war, die Krippenleiterin zu unterstützen, und das war eine Indigene. Das schaut auch, das Projekt legt sehr viel Wert darauf, dass man eben die Indigenen nimmt, weil die halt die Kultur kennen und auch überhaupt Arbeitsplätze schafft und so, dass die, mhm, dass die einen richtigen Job haben. Und von dem her hat die dann ab und zu auch mit denen geht schon geredet.
Ja.
Aber ich habe Spanisch geredet und also behaupten, 95% der Kinder hat perfekt Spanisch geredet. Ja. So fast muttersprachmässig, weil es halt auch untereinander immer Spanisch reden. Also das ist schon... Ja, und in der Schule lernt man das dann, ja.
So. Und dann hast du am Morgen um 8, 9?
Genau, ich bin am 9 bin ich ins Projekt. Habe am Morgen mit den Kindern gemacht. Dann sind die von der Schule gekommen, im Projekt zu Mittagessen. Mhm. Das war natürlich dann gratis vom Projekt spendiert gewesen. Und ja, da muss ich noch schnell einwenden, dass die Kinder daheim haben extrem schlechte Ernährung. Also die Eltern sind richtig am Krampfen für nur, was es dann halt gibt, 10 Herdöpfel am Tag oder so. Also die haben wirklich das Minimum vom Minimum an Essen auch. Sind näher an der Hungersgrenze, dass das nicht so... Ja, also sie haben Essen, aber es ist ein Kampf. Jeden Tag ums Essen auf dem Tisch für die ganze Familie. Und darum ist unser Projekt, macht einen richtigen reichhaltigen Mittag mit viel Gemüse, mit viel Früchten, mit allem wichtigen Kohlenhydrat, mhm, Fleisch, mhm, es gibt auch Fisch, es gibt also eine richtig ausgewogene, gute Ernährung, wo dann die Kinder können, ja, richtig
wenigstens einmal pro Tag, genau, essen.
Zum Mittagessen.
Ja. Und dann haben sie bis um 4 Uhr nochmal Schule?
Nein, dann nach dem Mittag ist dann Aufzüge Hilfe und das ist einfach eine Unterstützung, die sie von daheim gar nicht haben können, weil die Eltern ja das gar nicht kennen. Und das unterschätzt man eben, wie viel Unterstützung ein Kind dann trotzdem neben der Schule noch braucht. Und wie wenig das Kind aus Eigeninitiative machen. Okay. Ja, oder wie ich irgendwie als Drittklässlerin schnell runtergehe zu meiner Mama und frage, hey, wie war das nochmal mit dieser Aufgabe, ja, in Mathe? Und dann,
mhm. Oder die Eltern auch motivieren, hey, jetzt hock nochmal an.
Genau.
Bist du sicher, hast du es wirklich verstanden?
Genau. Genau, und das fehlt. Und das merkt man natürlich dann auch an der Leistung in der Schule. Und darum probiert das Projekt dort dann einfach zu sagen, dass man jetzt den Fokus wirklich auf Bildung legt. Und das ist halt auch ein Inbegriff, dass halt dann die Aufzüge gemacht werden oder es wird nochmal etwas erklärt. Oder Ja, und wir waren 3 Freiwillige gewesen und etwa... Also das ganze Projekt hat 6 Freiwillige gehabt und etwa, was sind das gewesen, 100 Kinder. Ja, das ist eine Schätzung. Und in unserem... Wir waren so ein bisschen abseits gewesen, noch ländlicher. Also das Projekt hat so wie 3 Standpunkte gehabt. Wir waren in dem gewesen, am weitesten Weg. Und dort hatte es 55 Kinder gehabt, insgesamt. Also mit den kleinen Krippenkindern. Also etwa 25 Kinder, die nach der Schule bei uns sind, zum Mittagessen.
25?
25.
Was haben die anderen gemacht?
Ja, also die anderen Kinder, Menschen. Mhm. Die anderen Kinder. Ja, das ist natürlich ein riesiges Problem, dass man nicht kann.
Oder wenn sie ja gratis ist, ist gratis?
Genau, also es ist natürlich beschränkt, wie viel, also es ist nur so und so ein grosser Raum, es sind nur so und so viele Mittel auch zur Verfügung, wo man darf, also Geld von den Spenden nehmen, wo darf verbraucht werden, das ist ja in dem Sinne nicht einfach so offen, aber man schaut schon, dass einfach die Ärmsten, es gibt auch in der Armut Unterschiede, es gibt in der Armut auch trotzdem Familien, die extrem arm leben, aber trotzdem zum Beispiel können einen guten Mittag irgendwie dann ja. Mit Mühe und Not halt, aber das ist ja dann gleich, aber trotzdem anbringen oder auch so Eltern, die dann halt trotzdem können das Kind in dem unterstützen oder und dann nicht müssen quasi 15 Stunden am Tag herzuschaffen und heimkommen und gar nichts, also nichts vom Kind wollen wissen in dem Sinn. Ja.
Und dann bist du 2 Monate noch reisen?
Genau. Dann, also das habe ich 4 Monate gemacht, das, was ich jetzt gerade erzählt habe. Und dann haben sie 2 Monate Ferien gehabt und dann haben wir ein Ferienprogramm gemacht. Da sind wir wirklich auf der Straße sind wir gelaufen und haben die Kinder angehauen. Das kannst du nicht
also, in der Schweiz. Entschuldigung, wer ihr?
Wir 6 Freiwillige.
Okay.
Genau, wir sind alle entweder von Deutschland, Österreich oder der Schweiz gewesen. Mhm. Sind wir auf der Straße angelaufen und haben die Kinder animiert, mit uns mitzumachen im Ferienprogramm. Und haben dann, ja, also das kannst du nicht, also ohne Erlaubnis von den Eltern nicht, aber das funktioniert, es ist auch schön, dass das kann und dann funktionieren so spontan und so, genau. Und dann haben wir mit denen gebastelt, haben mit denen Spiele gemacht.
Von wo haben die Materialien gehabt?
Genau, wir haben ein Budget gehabt, von insgesamt sind das 150 Schweizer Franken gewesen.
Von wem haben Sie das bekommen? Von der Organisation?
Das stimmt nicht. Von der Organisation haben wir umgerechnet, ja, das ist jetzt eine Schätzung, 800 Franken bekommen. Für all das, was wir gebraucht haben. Mhm. Genau. Und wir haben dann aber auch einen kleinen Mittag angeboten und einen kleinen Vieri, habe ich will sagen, angeboten. Und genau mit ihnen einfach so ein bisschen halt Programm gemacht, dass sie nicht einfach nur auf der Straße sind und quasi nicht so wissen, was machen in der Ferien. Ja. Genau, und dann bin ich 2 Monate reisen. No.
Und dann ist deine Mutter noch runtergekommen?
Ja, die ist dann auch noch, genau, aber die ist noch ein bisschen früher, ist mich auch besuchen. Mhm. Hat das auch dürfen gesehen. Ja. Das ist in allem, das klingt jetzt vielleicht so negativ, wenn ich darüber rede und so traurig. Dass, wenn man über die Armut redet. Aber es hat im Großen und Ganzen hat eine extreme Bereicherung, trotzdem, die Armut. Also, es klingt jetzt ein bisschen paradox, aber es hat einen Reichtum in der Armut. Und ja, das ist jetzt schwierig.
Für dich oder allgemein?
Für mich sowieso. Aber jetzt, will ich mich überhaupt mal jetzt kann fragen, ja, braucht man überhaupt Geld? Das ist eigentlich. Es geht ja eigentlich auch, wenn man kein Geld hat. Oder? Also so ein bisschen.
Aber dann wären wir wieder beim Sinn vom Leben.
Genau, genau. Also für mich sowieso, aber ich kann gut reden, weil ich habe mein Geld, ich habe mein warmes Bett daheim, ich habe mein Essen und so. Ich muss nicht irgendwie Angst haben, ob ich jetzt die Nacht habe oder nicht. Aber für die Kinder, weil das so... Genau, weil sie so wenig haben, extrem können die Sachen immer noch schätzen. Und nicht im Überfluss unglücklich und so ein bisschen ja, im Überfluss so ein bisschen verderben, würde ich mal behaupten. Mhm. Das beobachte ich eh extrem viel, dass viele Leute dann auch so ein bisschen wie zu viel haben, dass sie auch dann vielleicht ein schlechtes Gewissen haben oder nicht mehr können schätzen oder wie selbstverständlich ist, dass nicht mehr das Essentielle daraus rauspicken können.
Ja.
Und diese Leute haben
nichts.
Und die Kinder, ich rede nur von den Kindern jetzt, weil ich habe mit den Erwachsenen nicht viel Kontakt gehabt. Ich glaube, als Erwachsene ist es also wirklich ein extrem bitteres und Herzleben. Aber jetzt die Kinder, würde ich mal behaupten, sind genau gleich glücklich gewesen wie jedes Schweizer Kind. Haben genau gleich schön können spielen miteinander, sogar noch mehr, weil sie viel mehr auch auf dem Land haben dürfen rumrennen und
ja.
Und haben
ja, weniger Erwartungen
dort. Genau, aber nicht so einen festen Konkurrenzkampf und nicht so einen Druck und nicht so ins System hineingezwängt werden. Extreme Gemeinschaft. Die Gemeinschaft dort ist enorm wichtig. Und so ein Alleinsein kennen die nicht. Es fühlt sich in dem Sinn niemand allein, weil es leben halt auch alle mega dicht aufeinander und es sind alle in der gleichen Lage. Das heisst, sie müssen sich gegenseitig sind angewiesen darauf, beim Nachbarn schnell Eier zu holen oder dort schnell zu reden. Und ja, es gibt in dem Sinn nicht jemanden, der findet, ja, ich bin jetzt vereinsamt in dem Sinn. Also die Gesellschaft ist extrem schön stark zusammengeprägt. Ja, und eben die Kinder haben eben so, wie ich schon gefunden habe am Anfang, ihr Sinn ist ganz klein. Der ist irgendwie bei Schäfli anschauen auf der Weide oder sonst irgendwie so ganz, ganz etwas Kleines. Es muss gar nicht gross gesucht werden.
Die Welt ist vielleicht noch mehr in der Realität
als bei uns. Total. Die sind wirklich beim, wie es eigentlich aufgebaut wäre, wenn man wieder zum Ursprünglichen zurück. Extrem, und sie haben auch extrem schöne Werte im Sinne von eben helfen, miteinander. Total, ja.
Und jetzt bist du wieder zurück.
Ja.
Hast gefunden, gehst als Lehrerassistentin arbeiten. Ist aber wahrscheinlich ja nicht das Endresultat, das du machen willst. Nein. Du weißt schon, was du machen willst, wie die Zukunft aussieht. Würdest du gerne noch mal runter? Südamerika oder ein anderes Kontinent, anderes Land?
Ich will auf jeden Fall nochmal auf Südamerika. Ich finde Südamerika, das, was ich bis jetzt gesehen habe, das ist jetzt doch schon, darf ich jetzt doch sagen, schon einiges. Kann ich sagen, die Mentalität von den Leuten entspricht mir so fest und dass, ja, die haben es wirklich viel mehr geschafft, im Moment zu leben und so. Wenn ein Bus an dir vorbeifährt und du in den Bus steigen musst, dann hält er halt dort an, wo du gerade stehst. Mhm. Und wenn du findest, ich will da raus, dann hält er halt dort an, wo du raus musst. Und wenn halt dann schon 30 Leute im Bus sind und nur 20 Sitzplätze gibt und nochmal zwei Leute einsteigen, dann wird halt gedrängelt und irgendwie so zusammengemostet, dass die zwei trotzdem noch reinpassen. Also es ist wie so, ich habe das Gefühl, das macht dann auch extrem Sinn, wenn man dann von einer anderen Perspektive schaut. Unser System, das wollte ich gar nicht sagen, macht auch extrem Sinn und es funktioniert ja auch extrem gut. Ich kann auch mal fest die Schweiz loben in dem. Ja, aber das ist auch es gibt auch andere Formen, etwas zu machen. Und andere, wo nicht mal wertend, aber wo einfach auch schön ist.
Ja.
Und vor allem das dann zu kombinieren, die Schweizer Kultur mit der, ja, ich habe jetzt Ecuador und Bolivien, so ein bisschen die zwei, das so zu kombinieren und zu mischen, das ist extrem schön.
Und was würdest du noch als, jetzt sind wir wieder ein bisschen weggekommen, genau. Anstatt von berufmässig.
Genau, meine Zukunft habe ich mir leider noch nicht so vorgestellt. Gut, leider. Ja, ich lasse ein bisschen auf mich zukommen, wie ich das so mit allem glaube mache. Aber auf jeden Fall mit Menschen arbeiten.
Mhm.
Von dem her vielleicht in die richtige soziale Arbeit, vielleicht sogar PH. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ich dann auch etwas dann endgültig schaffe mit zum Beispiel einer Hilfsorganisation in Bolivien oder sonst irgendwo. Ich würde schon eher sagen Südamerika, weil ich finde, eine Sprache können... Gut, ich bin auf Ecuador und habe gar nichts geredet, also mich nicht falsch verstehen, aber...
Könntest du auch auf Afrika vielleicht?
Irgendwo, ja, auf jeden Fall. Aber wenn man eben schon... Es ermöglicht sehr viel. Es ist viel einfacher, wenn man halt schon die Sprache redet. Ja. Definitiv. Und man kann auch viel mehr in dem Sinn schon machen. Genau. Von dem her, ja, kann ich es mir sehr gut vorstellen, dass ich dann dort irgendwann mal halt auch ja, nicht nur lebe und reinschaue, sondern vielleicht auch etwas mache. Aber das
bauen.
Genau, ja, eventuell. Mhm. Aber das hat alles noch Zeit. Und ja. Das ja, gibt dann vielleicht noch mal ein Interview ja. In 20 Jahren.
Ja, ja ich würde sagen, sind wir eigentlich schon am Ende angekommen. Danke vielmals, sehr spannend gewesen. Ich würde sagen, wir könnten eigentlich noch viel länger reden. Es gibt noch viele Themen.
Mhm.
Aber ja, ich glaube, für den Anfang ist es mal gut. Danke vielmals, dass du gekommen bist.
Bitte, gern geschehen.
Das war es mit dem ersten Podcast. Einfach so, aber irgendwie macht es Sinn. Ich würde mich sehr freuen, werde beim nächsten Mal auch wieder am Start.